Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. Wir sprechen heute noch einmal über das Thema Vulvakarzinom, über die Diagnose, die Auswirkungen der Therapie und darüber, wie das Leben auch mit oder nach einer solchen Erkrankung weitergehen kann. Zu Gast ist bei mir Sarah, die die Diagnose am eigenen Leib erfahren hat. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sarah.
Hallo.
Sarah, du hast ja irgendwann die Diagnose bekommen. Wie ging es dir denn vorher und ja, wie kam es dazu, dass du den Arzt aufgesucht hast?
Ich hatte eine rote, wunde Stelle, die die mir teilen wollte einfach. Und ich habe es dann mit Wund- und Heilsalben versucht. Und ja, mein Arzt war dann tatsächlich im Urlaub und dann bin ich zum Hautarzt. Und der meinte, das muss man einschicken, das muss man sich genau angucken. Und der hat dann quasi ein Stück ausgeschnitten. Und hat das eingeschickt und kurz drauf kam dann der Befund. Mit dem bin ich dann halt auch zu meinem Arzt und bin dann ins Krankenhaus. Die haben das dann weggeschnitten und haben das natürlich auch nochmal eingeschickt. Und da bekam ich dann die Info, es war wohl Krebs, aber er war so klein und so minimal, also dass man nicht weiter viel machen muss. Und damit war die Sache erstmal gegessen. Bis auf die regelmäßigen Kontrollen beim Arzt.
Also du hattest eine wunde Stelle und daraufhin bist du zum Arzt gegangen. Aber es war jetzt nicht so, dass du irgendwie Monate vorher schon Beschwerden hattest?
Nein, die Stelle war einfach plötzlich da und die wollte einfach nicht abheilen.
Ja.
Ich meine, ich war 27, als ich die Diagnose bekam. Also da rechnet man ja mit allem, aber nicht mit dieser Krankheit. Eigentlich war das oder... Ich sag's jetzt mal so, es wurde so verpönt, das ist so die Altfrauenkrankheit, ne? Dieses Vulvakarzinom, das war früher so, dass das tatsächlich immer die ältere Generation betroffen hat. Deshalb hat man da auch tatsächlich nie daran gedacht und ich kannte das auch tatsächlich gar nicht. Mhm. Von daher habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte nur irgendwie, es stimmt was nicht, es heilt nicht ab. Und das wollte ich dann halt abgeklärt haben.
Aber dann hat ja dein Arzt, bei dem du damals warst, der das dann auch schon so erkannt, dass er direkt eine Gewebeprobe entnommen hat, oder?
Das war der Hautarzt, ja. Ich war bei einem Hautarzt. Tatsächlich war nicht beim Gynäkologen. Bei mir wurde das beim Hautarzt festgestellt.
Okay.
Der mich dann daraufhin natürlich zum Gynäkologen verwiesen hat. Da es ja halt einfach nicht die typische Hautarztstelle ist.
Ja. Das heißt, das wurde rausoperiert und dann bist du erstmal geheilt gewesen.
Genau, ich war dann regelmäßig alle 3 Monate zur Kontrolle. Das lief dann, ich muss eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Also bei mir ist es so, dass das 2012 begonnen hat und sich dann so im gefühlten 2-Jahres-Rhythmus entwickelt hat, dass immer wieder etwas kam. Meistens waren es nur Vorstufen, die dann weggeschnitten wurden, dann musste nachgeschnitten werden. Das hat sich gezogen, bis letztendlich jetzt die letzte Diagnose war ein 3. Rezidiv 2023. Mhm. Im Mai war das. Ich war ursprünglich bei einem Spezialisten in Hamburg, um eine andere Operation machen zu lassen, kam dort allerdings schon mit einem Blasenkatheter an, weil ich einen plötzlichen Harnverhalt hatte und kein Wasser mehr lassen konnte. Und dann hat der Arzt sich das angeguckt und hat quasi am OP-Tag die OP gekippt und sagte, das sieht nicht gut aus. Und hat quasi dann nur Proben entnommen und hat gelasert, diese roten Stellen sozusagen weggelasert. die sich über die Zeit immer wieder gebildet haben und meinte, es muss jetzt schnell gehen. Das war so der Verdacht, den er damals schon hatte, der sich dann auch bestätigt hat. Der hat mich dann, ich glaube, es waren 3 oder 4 Tage später oder 5 Tage angerufen, hat mir mitgeteilt, dass es Krebs ist und dass es behandelt werden muss. Man hat mich parallel dazu in der Zeit auch schon in Hamburg in der Tumorkonferenz vorgestellt. Und ja, mit dem Befund bin ich dann nochmal zu meinem Gynäkologen. Der hat dann erstmal geschluckt. Und dann nahm das Drama seinen Lauf, auf gut Deutsch gesagt. Da es nicht operabel war, wurde dann eine Radiochemotherapie veranlasst. Dann musste ein Port gelegt werden. Also das ist so ein Riesenpaket, wenn man das so will. Ich habe das Glück tatsächlich nicht gehabt, wie bei vielen anderen, einmal geschnitten und damit war das Thema erledigt.
Sarah, lass uns nochmal zurückgehen. Das war, was du jetzt erzählt hast, das gehört ja sozusagen zu deinem dritten Rezidiv, richtig?
Genau.
Lass uns nochmal ganz zurückgehen in das Jahr 2012, als du diese erste Diagnose erhalten hast und das rausgeschnitten wurde. Diese wunde Stelle, das war an der Schamlippe oder wo saß das?
Ja, und daraufhin wurden dann die kleinen Schamlippen mit entfernt.
Ja, ach Gott.
Aus Sicherheitsgründen, ja.
Nach dieser OP bist du entlassen worden und das ist dann von allein geheilt oder wie war das?
Der Gynäkologe im Krankenhaus hat mir noch empfohlen, ich sollte mich HPV nachimpfen lassen. Das hat er wohl auch in einen Arztbericht geschrieben. Daraufhin habe ich mich bei der Krankenkasse gemeldet und gefragt, ob die diese Impfung noch zahlen, weil früher war es ja so, dass man die nur bis 18 bekommen hat. Meine Krankenkasse hat das übernommen. Und in der Zeit musste das auch heilen. Ne? Ja, das war alles nicht so einfach. Mir haben viele Informationen gefehlt, viele Informationen. Man bekommt auch ganz wenig Informationen. Also sitzen war zu der Zeit so gut wie gar nicht möglich. Ja.
Ach Gott, du Ärmster. Also das kann ich mir vorstellen, dass das mit starken Schmerzen verbunden ist. Hast du denn damals auch schon eine anschließende Reha-Maßnahme gehabt oder war das da noch nicht so?
Nein, hat mir auch niemand empfohlen, hat mir auch niemand gesagt, dass das überhaupt geht.
Das heißt, du bist da ein bisschen alleine gelassen worden mit, das ist dann geheilt und du warst lediglich dann alle 3 Monate zur Nachsorgeuntersuchung oder Vorsorge oder wie auch immer man das dann nennt.
Vielleicht sollte ich anders anfangen. Das war kurz nach der OP. Noch im Krankenhaus wird dann ja immer wieder kontrolliert. Ja, dann kam dann auch irgendwann mal die Visite mit gefühlt 1000 Ärzten. So fühlt sich das ja dann an, wenn die alle reinkommen und sich mit dir unterhalten. Und viele dieser Ärzte kennen das Vulvakarzinom nicht, haben das auch noch nie gesehen. Ja, das ist dann schwierig, wenn die dann fragen, ja, darf ich mal gucken und reißen dir die Decke auf und schieben dir die Beine auseinander. Du hast noch nicht Ja oder Nein gesagt. Man kommt sich da schon manchmal vor wie ein Tier im Zoo, ne?
Das ist ja furchtbar.
Ja, und dann durfte ich nach, ich glaube, 5 Tagen nach Hause. Aber man hat mir dann auch nicht gesagt, spülen Sie das, das brennt beim Wasserlassen oder es kann brennen oder sonstige Probleme. Ja, das war alles so Learning by Doing, ne?
Ach Gott. Also du wurdest damit ziemlich alleine gelassen und hast das dann selbst probiert, was dir in den unterschiedlichen Situationen helfen kann.
Genau.
Wie ging das weiter?
Ja, dann war ich regelmäßig zu den Kontrollen beim Arzt. Dann wurde wieder was festgestellt. Das war, glaube ich, 2014. Da wurde dann die Harnröhre gekürzt, da wurde die Schleimhaut mit der Harnröhre vernäht. Ja, und dann saß ich wieder da.
Hattest du denn wieder eine wunde Stelle oder was wurde da entdeckt? Ich meine, die kleinen Schamlippen wurden ja bei der vorherigen Operation bereits entfernt.
Das waren immer rote Stellen, die auch nicht zwangsläufig wehgetan haben, sondern die waren einfach rot und da.
Und die wurden dann festgestellt, aber die können ja dann gar nicht an den kleinen Schamlippen gewesen sein. Wo hattest du denn?
Nein, die waren dann quasi an der Innenseite der großen Schamlippen. Die waren an der Uretra, also an der Harnröhre selbst, wo dann was festgestellt wurde. Mir wurde die erste Probe oder die zweite Probe im Krankenhaus unter örtlicher Betäubung entnommen und ich hatte solche Schmerzen, dass ich für mich irgendwann beschlossen habe, das tat so weh, trotz Betäubung. Also auch wenn man das ordentlich betäubt, ganz in die Tiefe geht das nicht. Also das war so unangenehm, dass ich für mich beschlossen habe, ich möchte das tatsächlich nicht mehr im wachen Zustand. Ich riskiere dann lieber die Vollnarkose.
Ja.
Und so ging das eigentlich tatsächlich. Alle Operationen, alle Probenentnahmen liefen bei mir tatsächlich unter Vollnarkose. Dann haben die Ärzte das dann mit dieser Essiglösung quasi abgetupft und dann dort Proben entnommen, wo sie Auffälligkeiten festgestellt haben.
Und dann wurde bei der OP, hast du ja schon gesagt, die Harnröhre operiert?
Die Harnröhre wurde, also die Harnröhre der Frau ist ja sowieso etwas kürzer als die der Männer. Und meine wurde dann, ich glaube, um 2 Zentimeter gekürzt und wurde dann mit der Schleimhaut vernäht. Mit der Vulva-Schleimhaut sozusagen vernäht, weil das alles anders gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Und ja.
Ach Gott. Aber konntest du dann noch normal Wasser lassen?
Ja, das ging tatsächlich. Ich habe zwar, ja, die Haut war tatsächlich empfindlicher als vorher, aber Wasser lassen war kein Problem.
Okay.
Bis zum 1. Mai, da war es dann nicht mehr möglich.
Sarah, einfach, dass ich einen roten Faden wie erkenne. 2012 die erste Diagnose. 2014, 2 Jahre später, die zweite Diagnose, wo die Harnröhre mit der Schleimhaut vernäht wurde.
Genau, dann hatte ich, glaube ich, nichts. Und 2018 war es dann wieder, was da war, das wurde dann weggeschnitten. Da wurde dann auch ein Stück der großen Schamlippen entfernt.
Okay. Dann hast du wieder diesen Wundschmerz gehabt, konntest nicht sitzen, nicht stehen. Wurdest du denn da von den Ärzten schon anders abgeholt? Oder war das immer noch so, dass die Ärzte da dachten, oh, was?
Nein, ich habe tatsächlich, irgendwann kam mir der Gedanke, dass wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bringt und ich nenne es jetzt mal einen kleinen oder großen Flurschaden hat, bekommt sie ein Sitzkissen oder man bekommt die Empfehlung, sich das zu besorgen, zu nehmen, wie auch immer. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich google einfach mal nach so einem Sitzkissen und habe mir so ein Sitzkissen bestellt. Und danach war es dann wesentlich einfacher. Und das habe ich dann tatsächlich zu jeder Probeentnahme, zu jeder ambulanten OP auch mitgenommen.
Das hast du dir überlegt, das kam nicht, der Hinweis kam nicht von den Ärzten.
Nein. Nein. Ich war sozusagen mein eigener Arzt.
Ja.
Oder wir sind sozusagen gefühlt unsere eigenen Ärzte.
Wie ging das weiter? Tatsächlich ist es so, dass ich vom Vulvakarzinom, bevor ich hier diese Serie im Podcast gemacht habe, noch nie was gehört habe. Und ich glaube, so geht es vielleicht auch der ein oder anderen Hörerin. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie da die Therapie dann aussieht. Also die schneiden dir dann ein Stück von der Schamlippe weg und dann auf Wiedersehen, kommen sie in 3 Monaten wieder oder wie war das?
So ungefähr, genau. Also bei mir war es tatsächlich so, mir hat bis heute noch nicht erzählt, dass es die Möglichkeit einer Rekonstruktion gibt. Es gab auch keine Selbsthilfegruppe in dem Sinn, wie es die jetzt tatsächlich seit letztem Jahr gibt. Mhm. Ja, man war so ein bisschen auf sich selbst gestellt und hat den Ärzten einfach vertraut. Ne? Mhm. Mittlerweile ist das Verhältnis zu Ärzten gestört, also für mich zumindest. Also ich vertraue keinem Arzt mehr. Blind. Ich suche mir dann tatsächlich immer noch eine zweite Meinung, dritte Meinung, spreche das dann tatsächlich auch in dieser Selbsthilfegruppe an, weil die ist ein unglaubliches Geschenk. Ne? Also als ich 2012 das erste Mal erkrankt bin, konnte ich im Internet darüber überhaupt nichts finden, weder eine Selbsthilfegruppe noch andere Betroffene. Ich habe mich da tatsächlich echt allein gefühlt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn du jetzt 2018 das zweite Rezidiv hattest, dann fehlt ja bei dir schon eine ganze Menge. Richtig. Wie funktioniert das alles? Wenn du immer zum Frauenarzt gehst oder zum Gynäkologen gehst und dann Angst haben musst, dass die was finden und dir wieder was wegschneiden. Also was hat das denn mit dir gemacht? Also hast du da wahrscheinlich ja schon immer sehr große Angst gehabt überhaupt vor diesem Besuch beim Gynäkologen, ne?
Ja, also jeder Termin, alle 3 Monate, ich stehe dann unter Strom. Mhm. Richtig unter Strom. Es werden dann auch immer Tumormarker genommen, die ja quasi fürs Vulvakarzinom, es gibt fürs Vulvakarzinom keine Tumormarker. Das sind dann die Tumormarker für das Cervixkarzinom, also für den Gebärmutterhalskrebs. Dieser Wert wird dann immer abgenommen Und den behält man halt im Auge. Aber auch die waren während meiner ganzen Krebserkrankung immer alle in Ordnung. Es war kein Wert in irgendeiner Form erhöht, auffällig oder sonst irgendwas. Ne? Also von daher, ja, man kann sich halt auf nichts verlassen. Ich hatte dann auch ein MRT jetzt zuletzt mit Kontrastmittel vom kompletten Beckenbereich. Und auch da war nichts auffällig. Also das MRT war sauber. Der Arzt meinte natürlich, ja gut, wenn es halt an der Oberfläche liegt, dann kann das MRT es auch tatsächlich nicht erfassen. Da geraten auch diese Geräte an ihre Grenzen. Aber laut den Befunden hatte ich eigentlich nichts. Ich war kerngesund, obwohl ich es dann tatsächlich nicht war.
Hast du denn dir selbst immer mit dem Spiegel angeschaut, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind?
Anfangs tatsächlich nicht, weil ich hatte mich tatsächlich auf die Ärzte vertraut. Mittlerweile gehört das dazu, ja. Ich gucke regelmäßig. Ich schaffe es zwar nicht, tatsächlich nicht täglich zu gucken, weil wer viel sucht, findet dann auch irgendetwas, ja, das vielleicht nichts ist und man gerät sofort wieder in diese Spirale. Es fängt von vorne an.
Das heißt, du hast da auch anderes Gefühl für deinen Körper. Du schaust es dir an, du nimmst es wahr, fühlst in dich hinein. Das durch diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, wahrscheinlich anders als damals vor 2012, genau, oder?
Ja, dieses unbeschwerte Leben ist tatsächlich weg.
Ja, das glaube ich. Sarah, hast du denn Kinder?
Nein.
Kann man überhaupt Kinder bekommen auf natürlichem Weg, wenn man diese ganzen Operationen hatte, die du da hattest?
Ja, in der Theorie mit Sicherheit. In der Praxis wäre das dann mit Sicherheit wie bei vielen anderen Frauen auch so, dass das halt einfach aufreißt. Ne? Das ist halt nur ein Narbengewebe. Ne?
Ja,
wahrscheinlich über Kaiserschnitt, das wäre mit Sicherheit möglich. Aber aufgrund der vielen Operationen ist das halt ja mit dem Sex tatsächlich extrem schwierig und auch sehr schmerzhaft. Ne? Wenn überhaupt, wenn es denn dann überhaupt geht. Und wie will man sich entspannen oder locker lassen, wenn man genau weiß, es ist halt anders wie vorher und es tut mehr weh wie gut, ne?
Ja, aber hast du denn dieses Lustempfinden noch? Ist das noch vorhanden?
Mal mehr, mal weniger, ja.
Okay. Sarah, lass uns mal noch weitergehen zum Jahr 2023 oder beziehungsweise, was ist denn zwischen 2018, wo du das zweite Rezidiv hattest, bis 2023, hattest du da auch irgendwie Beschwerden oder?
Immer wieder Vorstufen tatsächlich.
Ach Gott, okay.
Ja, also es war nie ganz weg, wenn man das so sagen möchte. Es war immer wieder es war so gefühlt so ein Wechselbad zwischen Rezidiv und Vorstufe, die dann von Win 1 bis zu Win 3 tatsächlich war alles dabei. Ja, man hätte vielleicht gar nicht so viel wegschneiden müssen. Aber ich sag mal, da sind manche Ärzte vielleicht auch einfach ganz schnell. Die denken halt auch nicht daran, wie geht's den Menschen hinterher, ne? Die nehmen es einfach weg und sagen, dann ist die Haut weg. Aber ja, irgendwann kommt man halt auch an einen Punkt, wo man sagt, es ist nichts mehr da zum Wegnehmen, ne? Was ist dann?
Naja, vor allem ist es ja auch jedes Mal wieder eine Wunde, die dich ja auch belastet.
Korrekt.
Das heißt, du bist also weiterhin alle 3 Monate zur Vor-Nachsorgeuntersuchung gegangen und es wurde auch fast jedes Mal irgendwie was gefunden.
Ich glaube, ich habe es tatsächlich ein einziges Mal geschafft, auf ein halbes Jahr zu verlängern, wobei ich mich da schon tatsächlich nicht gut mitgefühlt habe. Und habe das dann auch kommuniziert und mein Gynäkologe hat dann gesagt, okay, dann bleiben wir bei 3 Monaten.
Wie hast du das denn psychisch verkraftet? Ich meine, wir haben 2024, also du trägst das ja dann schon seit 12 Jahren mit dir rum. Wie schaffst du das da trotzdem, deinen Alltag zu meistern?
Ja, das ist, ich hab einen tollen Partner an meiner Seite, der den Weg mit mir geht. Ansonsten schwierig, ne? Man hat halt diese Unbeschwertheit nicht. Man denkt halt oft und viel immer wieder dran, was kommt als nächstes.
Ja. Lass uns mal zum Jahr 2023 kommen. Was ist passiert?
Es war der 1. Mai. Wir hatten mein Partner und ich, wir haben uns dann einen Termin in München bei einem Facharzt gesucht, also bei einem Vulvakarzinom-Kompetenzzentrum nennt sich das. Dort hatten wir einen Termin gemacht, weil halt diese roten Stellen immer wieder kamen, auch nach dem Laser, nach der Entfernung. die haben sich immer wieder durchgedrückt sozusagen. Und irgendwann, naja, man möchte auch einfach mal Ruhe haben, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann haben wir uns dort einen Termin genommen. Der Arzt hat uns dann gesagt, er würde diese Hautschichten quasi abtragen, also abentfernen und die dann mit freiem Hauttransplantat von einer anderen Stelle meines Körpers abdecken, dass die Haut quasi wieder selbstständig danach ausheilt, aber somit dann halt alles weg ist.
Ja.
In Anführungsstrichen alles weg ist. Der Termin war dann für den 5.5. geplant, 2023. Und am 1. Mai 2023 fing das vormittags an, dass ich konnte noch Wasser lassen, aber im Nachhinein kam halt tatsächlich immer weniger. Ich dachte dann, okay, vielleicht hast du wieder ein Problem mit der Blase, mit der Harnröhre. Da die ja so kurz ist, hatte ich tatsächlich öfter Probleme damit. Hab mir also im ersten Moment nichts dabei gedacht. Und ich glaube, um 12 rum kam dann plötzlich gar nichts mehr. Also ich habe dann gemerkt, ich muss auf Toilette, es kommt aber nichts. Ja, habe dann noch 2,5 Stunden ausgehalten, weil ich dachte, naja gut, vielleicht hast du einfach nur das Gefühl, du hast eine Blasenentzündung und es kommt halt nichts. Mhm. Und 2,5 Stunden später kam dann wirklich gar nichts mehr und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und die haben mir einen urethralen Katheter gelegt. Mit dem bin ich dann auch nach Hamburg quasi zu der geplanten OP gereist. Und wie gesagt, als der das dann damals sah oder besser gesagt gehört hat, hat der Arzt dann mich nochmal am 5.5. morgens einbestellt in sein Zimmer und hat sich das nochmal angeguckt und hat dann gesagt, das gefällt ihm nicht. Er befürchtet, dass da jetzt was Schlimmeres ist und dass man sich das halt angucken muss. Und dann war ich erstmal total überfahren, weil es war ja was ganz anderes geplant. Und ja, ich habe dann gesagt, ich kann das jetzt so aus dem Bauch raus, ich kann das jetzt tatsächlich gerade nicht entscheiden. Und der Arzt meinte dann, das brauchen Sie nicht zu entscheiden, das entscheide ich für Sie.
Okay.
Und hat sich dann quasi durchgesetzt und hat das dann auch so gemacht, was dann letztendlich ja auch das mein Glück war, dass er das so gemacht hat. Also er hat, ich vermute, dass er einfach schon mehr vermutet hat, als er dann in dem Moment vielleicht auch gesagt hat, weil er halt sicher gehen wollte. Hm. Auch nach meiner Vorgeschichte. Und ja.
Du wurdest dann doch operiert von dem Arzt und der hat dann eine andere Operation gemacht als geplant?
Genau, der hat dann die roten Stellen weggelasert und hat Proben entnommen, auch an der, also in der Scheide innen quasi. Hm. Und hat dann die Proben eingeschickt. Und ich habe dann, ich glaube, es waren 8 oder knapp 10 Tage später, also ich war 4 Tage im Krankenhaus, konnte dann aus Hamburg nach Hause fahren und habe dann, ich glaube, 3 oder 4, also es waren, glaube ich, 8 oder 10 Tage später die Information bekommen. Da wurde ich allerdings auch schon beim Tumorboard vorgestellt in Hamburg, die dann quasi schon die Behandlung zusammengestellt haben, die dann letztendlich gemacht werden sollte. Mhm. Ja, aber dann war das Problem halt, dass man mich zu Hause hier dann auch nochmal beim Tumorboard vorstellen wollte oder musste. Und damit hat sich das halt alles etwas länger gezogen, unabhängig von der Wundheilung, weil für die Radiochemotherapie sollten die Vorwunden ziemlich gut verheilt sein.
Du bist nach Hause gefahren und hast 10 Tage später einen Anruf erhalten. Oder wie hast du das Ergebnis erfahren von dieser Gewebeprobe?
Der Arzt hat mich selbst angerufen zu Hause.
Ja.
Und hat mir dann das Ergebnis mitgeteilt und mir dann auch gleichzeitig mitgeteilt, dass man mich in Hamburg bei der Tumorkonferenz vorgestellt hat.
Ah, okay. Mhm.
Und dass man eine Radiochemotherapie als Behandlungsweg vorschlägt.
Und das hattest du aber bis dato noch nicht, oder?
Nein. Nein, tatsächlich, das war jetzt das erste Mal, dass man dann in Anführungsstrichen die harte Keule auspackt.
Mhm.
Ja.
Und dann hast du so lange gewartet, bis deine Wunden verheilt waren? Und
nein, dann hat man mich parallel hier bei uns vor Ort bei der Tumorkonferenz vorgestellt. Dann hatte ich tatsächlich erstmal Angst, dass die etwas ganz anderes bestimmen oder vorschlagen, wie man in Hamburg vorgeschlagen hat. Man ist aber damit gleich, also man hat dieselbe Entscheidung getroffen, Gott sei Dank.
Hm.
Ja, dann hatte ich das Gespräch, in dem man mir dann mitgeteilt hat, was gemacht wird. Dann wurde mir gesagt, jetzt brauchen Sie noch einen Port. Da war ich dann ein bisschen Ja, sauer. Ich saß jetzt fast 6 Wochen zu Hause und habe gewartet, dass meine Wunden heilen. In der Zeit hätte man mir den Port legen können. Es ist ja nicht so, dass ich die Schmerzen oder die Wunden nicht kannte. Ja, es hat halt alles sehr lange gedauert, bis es dann letztendlich dazu kam, dass man dann mit der Radiochemotherapie starten konnte.
Und dass die Radiochemotherapie ist, dass du über so einen Kolben, oder der eingeführt wird, die Bestrahlung bekommst.
Die Bestrahlung war von außen, die wurde quasi über den,
Ach, okay.
ist nicht wie beim Gebärmutterhalskrebs, dass sie das über ein Gerät quasi einführen, sondern das war von außen. Deshalb hat man mir dann auch einen suprapubischen Bauchkatheter gelegt, weil man mir gesagt hat, das kann halt alles anschwellen und dann wird das Wasserlassen wahrscheinlich nicht möglich sein.
Du konntest ja kein Wasser mehr lassen und hattest ja dann auch einen Katheter. Hat sich das von alleine dann wieder relativiert oder musste da auch was operiert werden?
Da kann nichts operiert werden. Das hat sich nicht mehr relativiert. Die Bestrahlung hat da tatsächlich viel kaputt gemacht, dass ich auf normalem Wege kein Wasser mehr lassen kann. Ich habe einen suprapubischen Bauchkatheter, das heißt, der ist von der Bauchdecke in die Blase gelegt und leite meinen Urin quasi über den Katheter, über ein Ventil dann in die Toilette oder
Ach Gott, das heißt, du
wo
musst
auch
das
immer.
für immer selbst machen.
Korrekt. Also der Schlauch wird gewechselt beim Urologen,
Ja.
aber ja.
Hast du denn noch das Gefühl, wenn du auf die Toilette musst?
Ja, meine Blase meldet sich tatsächlich. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass etwas nach unten in die Harnröhre rein möchte, aber man hat das mit einer Blasenspiegelung über den suprapubischen, also über diesen Bauchstich versucht und man konnte die, also normalerweise ist es so, wenn deine Blase sich füllt und du dann merkst, du musst auf Toilette, öffnet sich ein Trichter, in den der Harn halt läuft und somit in die Harnröhre kommt. Und dieser Trichter war bei mir nicht zu öffnen. Weder von oben noch von unten, dass man von unten hätte durchgehen können. Und ich war dann auch in Mannheim in der Uniklinik bei einem Facharzt, also bei der Urologie. Und die haben aufgrund der Befunde gesagt, dass das zu 99,9% nicht mehr auf normalem Wege machbar ist. Man hat mir zwei Möglichkeiten in Aussicht gestellt, die für mich die Wahl zwischen Pest und Cholera sind. Und ich habe mich dafür entschieden, diesen suprapubischen Bauchkatheter weiterzulassen. Ja.
Hast du denn da auch oft Infektionen, wenn der Schlauch gewechselt wird?
Tatsächlich, bis jetzt komme ich ganz gut damit klar. Ich nehme tatsächlich prophylaktisch Cranberry-Kapseln. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich hatte bis jetzt erst, ich glaube, zweimal seitdem eine leichte Blasenentzündung, die sich
Ja.
tatsächlich aber auch nicht ganz so schlimm anfühlt, wie das vorher war.
Okay. Wir sind jetzt wieder zu der Zeit, wo du diese Radiochemotherapie bekommen hast. Du hattest den Port gelegt bekommen. Diesen Bauchkatheter, den hattest du dann auch. Und die Bestrahlung hast du von außen bekommen und dann gleichzeitig die Chemotherapie.
Ja, ich hatte 5 Chemos mit Cisplatin Weekly. Das wurde quasi gegeben, um die Bestrahlung zu verstärken. Genau, und ich hatte 28 Bestrahlungen. Ich habe mit der Chemotherapie montags angefangen und hatte dienstags meine erste Bestrahlung.
Und das ging ja dann, wenn du sagst 28, ging das ja über einen langen Zeitraum, ne?
Genau, 28 Tage von Montag bis Freitag wurde bestrahlt und Samstag, Sonntags war dann sozusagen Pause und dann ging das über, das waren knapp 6 Wochen.
Und wie ging es dir damit?
Anfangs dachte ich noch, naja, gut, die Chemo war, ja, Chemo war schon hart. Mir ging es tatsächlich während der Chemo relativ gut, auch dann so danach, aber so die. Ich glaube so, also man bekommt ja dann noch zusätzlich Medikamente, Cortison und das habe ich dann auch in Tablettenform noch 2 Tage bekommen. Nee, 3 Tage, Entschuldigung, für 3 Tage. Und am 4. Tag hat man dann so gemerkt, ging es mir dann langsam auch tatsächlich immer schlechter. Ich hing dann tatsächlich in den Seilen. Es war nicht wirklich viel Energie da. Ich war schwindelig, mir war es nicht schlecht, aber man hat gemerkt, es ging mir einfach nicht im Gesamten nicht so gut. Das hielt dann an bis etwa 2 Tage vor der nächsten Chemo. Und danach ging es mir auch tatsächlich wieder besser. Dann wurde Blut abgenommen, um zu gucken, dass die Werte alle in Ordnung sind für die nächste Chemo. Das war auch tatsächlich bei mir wirklich immer der Fall. Meine Blutwerte waren alle in Ordnung. Dann bekam ich glaube, es war die dritte Chemo. Da hatte ich dann eine Blasenentzündung. Da waren dann die Werte auch nicht ganz in Ordnung. Dafür musste ich dann ein Medikament nehmen, dass die Blase wieder sich erholt und dann konnte man erst mit der Chemo starten. Das hatte sich dann ich glaube, 2 Tage verschoben. Aber da das immer noch im Bestrahlungsrhythmus war, war das dann tatsächlich in Ordnung.
Nachdem du mit der Therapie fertig warst, ging es dir besser? Also hat die Therapie den gewünschten Erfolg gehabt?
Jein, also nach der Therapie, also während der Therapie, so ich glaube, es waren in der dritten Woche fing dann tatsächlich an, dass mir die Haare ausgegangen sind im Bestrahlungsfeld, dass die Haut sich angefangen hat anzuschwillen, auszutrocknen. Ich hatte das relativ gut im Griff bis zu den letzten, ja, die letzte Woche quasi, die letzten 5 Bestrahlungen. Da sind mir dann die Leisten aufgegangen, also die Haut hat sich abgelöst. Ich hatte dann Verbrennungen zweiten Grades A in den Leisten, habe mich damit aber noch durchgequält bis zur letzten Bestrahlung. Und da hatte ich dann morgens einen Termin beim Angiologen, weil ich durch die Radiochemotherapie eine Tiefenvenenthrombose entwickelt hatte. Und auf dem Rückweg von dem Arzt habe ich gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss zum Hautarzt. Und wollte dann zu meinem Hautarzt, der hatte natürlich dann ausgerechnet Urlaub und ich musste dann zur Vertretung. Dort habe ich dann angerufen und konnte dann am 3. August dann nachmittags dort vorbei. Und die Ärztin hat dann gesagt, oh ja, das kann ich verstehen, dass Ihnen das wehtut. Das sind Verbrennungen zweiten Grades A in den Leisten. Ich habe dann etwa 10 Tage gebraucht, bis ich die Leisten mit meinem Partner zusammen wieder zu hatte, mit Salben, Kompressen und allem Möglichen, weil in der Leiste ist das halt immer so eine Sache, ne? Da hält dann auch nicht richtig was. Ja.
Ach Gott, das klingt ja furchtbar. Nachdem du diese Therapie dann hinter dir hattest, hast du diesmal danach eine Reha gemacht oder auch nicht?
Ich habe eine Anschlussgesundheitsmaßnahme gemacht. Das war dann auch ein Riesenkampf, da der Rentenversicherungsträger ja nur 200 Kilometer vom Wohnort entfernt zahlt. Ich wollte aber unbedingt in die Klinik Bad Oeychsen, weil die halt dieses Vulva-Programm haben, extra für Vulva-Krebserkrankte und auch dort die Möglichkeit des Austauschs für mich gegeben war, was ja zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Zeitpunkt, ich habe niemanden kennengelernt, der diese Erkrankung hat. Also ich war die letzten 12 Jahre quasi alleine mit meinen Hilfsmitteln, mit allem, was ich mir dann irgendwo irgendwie zusammengesucht habe und ja, wollte dort halt hin und der Rentenversicherungsträger hat sich da so ein bisschen quergestellt. Nach langem Kampf habe ich es dann tatsächlich geschafft und konnte dann nach Bad Oeychsen, das sind von mir aus knapp 480 Kilometer. Das war mir dann aber auch egal, weil mir halt dieser Austausch, diese Möglichkeit des Austauschs und der Information einfach unglaublich wichtig war.
Ja, das heißt, du hast dann erst das erste Mal Frauen kennengelernt, die eine ähnliche Diagnose hatten wie du, und du hast das erste Mal tatsächlich ein paar Hilfsmittel an die Hand bekommen.
Ja, einfach Informationen, was halt möglich ist, was es einfach alles an Möglichkeiten gibt, ne?
Wie war das für dich, als du dann das erste Mal auch Frauen kennengelernt hast, die eine ähnliche Diagnose erhalten hatten?
Ah, es war sehr intensiv. Es war tatsächlich so, dass es in der Klinik Bad Oeychsen ja dieses Vulva-Programm gibt und für die seltenen Krebserkrankungen gibt es die Möglichkeit, sich unabhängig von Therapeut und auch von der Schwester Birte quasi sich unabhängig davon zu treffen. Das war dann sonntags, ich glaube, es war von 11 bis um 12, also bis zum Mittagessen, gab es die Möglichkeit, sich dann quasi mal so, ich sag jetzt mal, vorab zu beschnuppern. Und ich habe lange überlegt, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Aber da der Wunsch des Austauschs für mich so groß war, war ich tatsächlich da. Und heute muss ich lachen. Es ging tatsächlich nicht nur mir so, sondern es ging den anderen 8 Frauen, ich glaube, wir waren zu neunt mit mir, den anderen 8 Frauen tatsächlich auch so, ne? Wir haben uns alle zur selben Zeit dort getroffen, weil jeder von uns halt einfach den Wunsch des Austauschs hatte. Das war schon sehr intensiv, auch was man dann gehört hat, wenn man seine Geschichte erzählt hat, wenn man die Geschichten der anderen gehört hat. Und es war tatsächlich so, dass da es gab tatsächlich wenig bis kaum Hemmungen. Ne? Also es hat jeder tatsächlich so seine, ich sag's jetzt mal grob, oberflächlich seine Geschichte erzählt. Und in vielen, vielen Geschichten hat man sich dann halt wiedererkannt. In anderen Geschichten dachte man, okay, bei mir lief das tatsächlich ganz anders. Ne? Ja.
Sarah, soweit ich informiert bin, hast du ja dann auch irgendwann eine Selbsthilfegruppe gegründet, oder?
Ja, ich war letztes Jahr in der Klinik Bad Oeynhausen und hatte dann auch tatsächlich das Glück, Schwester Birte relativ schnell kennenzulernen und hatte mich mit ihr unterhalten und habe ihr das halt gesagt, dass ich es halt so traurig finde, dass es keine Möglichkeit des Austauschs gibt und hatte mir parallel dazu zu Hause schon eine Selbsthilfegruppe vor Ort sozusagen gesucht. Das waren die Frauen Selbsthilfekrebs. Allerdings ist es dort halt so, dass es geht allgemein um Krebs. Also es wird über alle Krebsarten gesprochen. Es sind Brustkrebspatienten dabei, es sind Eierstockkrebs, Nierenkrebs, was es auch alles gibt dabei. Aber ich war tatsächlich die Einzige mit dem Vulvakrebs. Also hatte ich da auch, ich hatte zwar die Möglichkeit, mich mitzuteilen, aber ich konnte mich nicht austauschen. Und das war mir halt einfach unglaublich wichtig, weil ich dachte, es geht ja nicht nur mir so, sondern es geht tatsächlich vielen, ich will nicht sagen allen, aber vielen Vulvakrebspatienten so, dass die ja den Austausch suchen. Und das hatte ich später dann erzählt und hatte dann auch die Frauen-Selbsthilfe quasi mit in den Raum geworfen, weil ich dachte, irgendwo braucht man vielleicht auch einen Träger, um ein bisschen aus der Ecke rauszukommen. Und Birte hatte dann Kontakte und hat das dann quasi geknüpft. Und somit ist dann in der Reha quasi noch Vulva Voices entstanden, die dann im Dezember 23 auch das erste Mal sich online getroffen haben. Und wir treffen uns tatsächlich einmal im Monat, jeden ersten Montag im Monat sozusagen. Also wir haben uns auch gestern nochmal getroffen und man spricht dann, man teilt sich mit, man erzählt seine Geschichte, man gibt sich Tipps. Ich habe dort über diese Frauen, die ich dort kennengelernt habe, auch so viel Informationen bekommen, beispielsweise Vitamin D. Also ich wusste nicht, dass Vitamin D so eine große Rolle spielt. Man hat mir das auch nicht mitgeteilt, wie gesagt. Ich habe dann auf eigenen Wunsch mein Vitamin D testen lassen und stand bei 7,3. Also ich hatte damals oder zu der Zeit nach der Bestrahlung einen schweren Mangel an Vitamin D. Habe mich dann damit mehr beschäftigt und habe mich schlau gemacht. Man hat mir dann auch irgendwann, ich habe mir eine Ärztin für ganzheitliche Medizin gesucht, die mir dann auch mitgeteilt hat, dass ein Vitamin-D-Mangel auch zu einem Rezidivrisiko führen kann.
Wie hoch ist denn der Wert normalerweise? Wie hoch sollte der sein?
Ich glaube, der Normwert liegt bei ab 30, also 30. Ich meine, kommt immer aufs Labor an, aber so um die 20, 30 liegt man im Normwert oder im unteren Normwert. Ja, mit 7,3 hatte ich den nicht.
Ach Gott, ja klar.
Das hat sich dann aber auch alles erst rausgestellt, als die Behandlung quasi zu Ende war. Dann sind meine Blutwerte in den Keller. Dann musste ich mich spritzen. Erst waren es die Thrombozyten, dann die Leukozyten. Und dann habe ich dann halt irgendwann gemerkt, ich war halt einfach ständig müde. Ich hatte keinen Elan. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, wie Akku leer, ne? So, dass mir irgendwas die Kraft raubt. Ich war dann auch nicht in der Lage. Ich saß dann auf der Couch. Ich habe nichts gemacht, wirklich gar nichts, außer in die Küche essen und ins Bad auf Toilette. Habe ich tatsächlich nichts gemacht und ich war völlig durch. Ich war am Ende meiner Kräfte. Ja, da hatte ich dann die Information bekommen, dass man das Vitamin D mal testen sollte. Das habe ich dann auch getan. Und dann hat der Arzt mir Depotkapseln verschrieben. Ich glaube, es waren 20.000 Einheiten, die ich verschrieben bekommen habe. Habe mich dann aber, wie gesagt, mit Vitamin D schlau gemacht und habe festgestellt, dass die Reihenfolge tatsächlich so ist, dass eine tägliche Einnahme viel besser vom Körper aufgenommen wird wie eine Depotwirkung. Und in der Reihenfolge folgend, erst sind es Tropfen, dann Kapseln und dann Tabletten. Und dann habe ich mich schlau gemacht und habe mir eine Firma gesucht, die Tropfen herstellt, hochdosiert und habe dann hochdosiert Vitamin D geschluckt und bin mittlerweile auf einem Wert von 71,3, glaube ich. Ja, und seitdem geht es mir wesentlich besser. Ich habe viel mehr Energie, nicht mehr ständig das Gefühl, dass Akkus leer gesaugt bekommen. Ja.
Krass, ne? Und das ja nur, weil dir eine andere Betroffene diesen Hinweis gegeben hat. Wahnsinn, eigentlich sollte das von den Ärzten kommen.
Richtig, genau. Das ist das Schlimme daran, dass es tatsächlich auch bei dieser Erkrankung immer noch so ist, dass wenn man sich so umhört, jeder eine andere Behandlung bekommt oder bekommen hat.
Ja. Wie viele Mitglieder hat denn eure Selbsthilfegruppe jetzt mittlerweile?
Ich glaube, mittlerweile sind wir tatsächlich 39.
Wow.
Und es kommen halt immer wieder welche dazu, nach und nach. Ne? Man muss das Ganze ja auch erstmal publik machen, die Informationen auch an weitergeben. Also man findet uns tatsächlich über die FSH-Onliner, kann man uns finden. Es gibt auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, die man aber auch so nicht findet ohne Einladung, weil wir halt einfach, es ist halt nun mal ein sensibles Thema. Ne?
Ja, absolut.
Und man möchte auch den Menschen die Sicherheit geben, dass sie einen geschützten Raum haben, um sich darüber halt auch auszutauschen. Ne?
Absolut. Also ich verlinke das auch sehr gerne mit in den Shownotes für alle, die selbst vielleicht betroffen sind und gerne auch den Austausch zu anderen Betroffenen suchen.
Gerne. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder oder neue Patienten, Betroffene, über den neuen Austausch. Man bekommt ja auch neue Informationen, so ist das ja nicht.
Liebe Sarah, wie geht's dir jetzt körperlich und wie läuft dein Leben jetzt nach diesen, ja, nach diesen extrem harten 12 Jahren? Bist du jetzt erstmal wieder so ein bisschen geerdet? Hast du jetzt das Gefühl, dass es bergauf geht?
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich, also bevor ich zur Anschlussgesundheitsmaßnahme nach Oechsen gefahren bin, ich sage immer, ich war tiefer als im Keller. Birte hat das damals so schön beschrieben. Sie hat gesagt, du hast eine drehende Bombe in deinem Kopf. Ich habe das Bild tatsächlich beibehalten. Die Bombe ist noch immer in meinem Kopf, aber sie dreht sich tatsächlich so langsam, dass ein Leben drumherum möglich ist tatsächlich. Ich habe dann auch in der Reha viele Hilfsmittel, für mich Hilfsmittel gefunden, bekommen, die mir im Akutfall, wenn ich merke, die Bombe nimmt an Fahrt auf, dass ich sie wieder bremsen kann. Ich habe parallel dann die Möglichkeit gesucht und habe bei der Deutschen Krebsgesellschaft Gesprächstherapien gehabt, habe mir parallel dazu jetzt auch noch eine Psychologin gesucht, die das beide möglich machen, dass das so im 14-Tages-Wechsel funktioniert. Das heißt, ich habe im besten Fall jede Woche einen Psychologen an der Hand, wenn irgendwas akut ist, das dann aufploppt oder das da ist, das ich besprechen kann, die mir dann vielleicht auch nochmal einen neuen Blickwinkel geben können, plus die ganzen Hilfsmittel und Freunde und Familie, die man halt, der halt, den man halt sonst noch hat, ne? Mhm. Also ohne meinen Partner sähe die Sache tatsächlich anders aus, ne?
Ja.
Ich bin echt dankbar für den Mann.
Ja, das erzählen ganz viele, wie wichtig dieses Sicherheitsnetz ist, was Angehörige einem ja geben können. Ne?
Genau.
Liebe Sarah, gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, nimm dir grundsätzlich die Möglichkeit, eine zweite Meinung einzunehmen. Vertrau nicht blind auf das, was alle Ärzte dir sagen. Und ja, gib nicht auf.
Mhm. Liebe Sarah, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, dafür, dass du solch sensible Erfahrungen mit uns geteilt hast, und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön und danke für die Einladung.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.